Die Lebenszeit ist zu schade dafür, um sich mit Menschen zu befassen, die man Käse findet.
Also ich kann nicht auf der einen Seite führen wollen und dann auf der anderen Seite mich schlecht führen lassen.
Ich habe immer Menschen gehabt, die wollten, dass ich besser werde. Die sahen ihre Aufgabe da drin, dass ich wachse unter ihrer Führung.
Ja, die haben vor allen Dingen gesehen, wie du sein wirst in der Zukunft. Ein Umfeld, wo ich nur einmal im Jahr gesagt kriege, wie ich war, das hilft mir absolut null.
Wir sind die Führungskraft unseres eigenen Lebens. Wir treffen jederzeit für uns selbst die Entscheidung, ob wir Bock haben, mit diesen Menschen zu arbeiten.
Glaubt an eure Gefühle und wenn ihr euch schlecht fühlt, dann hat das einen Grund und dann ist das ein Signal.
Stark im Sturm, der Leadership-Podcast.
Ja, ein herzliches Moin aus Hamburg, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Stark im Sturm. Mit mir, wie immer, am Mikrofon der liebe Jörg. Moin, Jörg.
Moin, liebe Eds.
So, und wir haben heute ein Thema schlechte Führungsvorbilder. Da springen wir mal gleich mal rein, weil wir natürlich auch gebrannte Kinder sind und wir immer weniger in der Lage sind und willens sind, schlechte Führungsvorbilder um uns herum zu akzeptieren, weil die uns nicht gut tun und euch auch nicht. Genau, Jörg, wir haben im Vorgespräch schon mal, sind wir schon mal heiß gelaufen, 180 Beats per Minute zum Thema schlechte Vorbilder. Hau mal raus.
Ja, vielleicht hau ich lieber raus mit den guten Vorbildern. Okay. Ich habe mir immer überlegt, bin gerade mal geistig durch all meine Vorgesetzten gegangen und habe mir mal überlegt, wen fand ich denn cool und wen fand ich nicht cool. Und ich kann sagen, wenn ich mal so ein paar Charaktereigenschaften oder ein paar Eigenschaften grundsätzlich hinbringe. Ich habe immer Menschen gehabt, die wollten, dass ich besser werde. Die wollten, dass ich wachse. Also die hatten in ihrer Führungsbeziehung zu mir, konnte ich immer zweifelsfrei die Absicht erkennen, dass sie haben wollten, dass ich mich entwickle. Als ich ins Sanierungsgeschäft eingestiegen bin, da hatte ich einen Kollegen, den wir beide kennen. Der gab mir zwar das Gefühl, mich dreimal in der Woche zu feuern und dreimal in der Woche zu befördern, aber ich habe sein Handlungsmotiv immer gesehen. Und das Handlungsmotiv war immer einzigartig. Also es ist nicht mehr so eine Frage von, ist der lieb und nett und schmusi-musi zu mir, sondern das Handlungsmotiv dominierte. Also das ist einer, den ich heute, ist nach wie vor mein Mentor, mein Freund. Es war ein harter Ritt, war ein harter Schliff. Aber ich bin mega daran gewachsen. Dann überdenke ich an meinen, an den Chef, den ich hatte, als ich meine Ausbildung begonnen hatte, der eine fast schon väterliche Begeisterung dafür hatte, dass ich Bock hatte, Schwedisch zu lernen, ein schwedisches Unternehmen, dass ich Bock hatte, Schwedisch zu lernen, dass ich Bock hatte, mehr draus zu machen. Der also die Leidenschaft für das Interesse genährt hat und eine väterliche Freude daran hatte, mich wachsen zu sehen. So, und es gibt, also das ist eine Eigenschaft von der Führungskraft, die glaube ich...
Aber lass mich da reingehen. Was hat das bei dir ausgelöst?
Genau, es hat bei mir erstmal ausgelöst, dass ich gerne die aus dem Handlungsmotiv die Weisung gerne angenommen habe. Aber
Ja? Was heißt die Weisung gerne angenommen habe?
Das heißt, der hat mir ja quasi Wachstumsprojekte gegeben,
ja,
okay, sozusagen. Und ich wusste, dass das, was er mir gibt,
ja,
etwas ist, was er mir zutraut. Also das Zutrauen, das war ein Stretch für mich, aber es war etwas, was er mir zugetraut hat. Ich wusste, ich werde flankiert, wenn's stressig wird.
Ja? Also ich höre daraus, er hat dich mutig sein lassen.
Ja, genau.
Okay. Genau. Also gute Führungsvorbilder lassen einen mutig sein.
Absolut. Lass einen mutig sein und ist auch ein und haben das Zutrauen, also ich fühlte auch immer ein Zutrauen in mich, die sahen, wie ich will nicht sagen, die sahen mehr in mir, als ich mir in dem Moment zugetraut hätte. Aber es geht so ein Stück in diese Richtung. Also die haben schon Spaß gehabt an der Version, die ich mal werde, nachdem ich da durch bin.
Ja, die haben vor allen Dingen gesehen, wie du sein wirst in der Zukunft. Das heißt, die haben das ja, das war ja für die klar und die wussten auch, dass sie dir den Weg von heute in dieses Zielbild auch zutrauen können. Mhm. Und sie wussten sogar, was sie an Meilensteine letztendlich da einpflanzen müssen, damit du das auch erreichen kannst.
Ja, so, und gleichermaßen, also die sahen ihre Aufgabe da drin, dass ich wachse unter ihrer Führung. Ja, so, das war der Führungsteil da drin. Und dann gibt es genau das diametrale Gegenteil davon, wo Führungskräfte die Rolle ihrer Mitarbeiter darin sehen, sie selbst erfolgreich zu machen. Also man fühlt sich dann nur als Werkzeug, als Erfüllungsgehilfe, als Aufgabenausführer, als was auch immer. Weil das war, ich sprach ja von dem ersten Boss, den ich im Sanierungsgeschäft hatte. Der zweite, der dann kam, war nämlich genauso einer. So, wegen dem ich damals auch das Unternehmen verlassen habe. So, das war dann jemand, der mir quasi das Gefühl gab, Untergebener zu sein. Der mir das Gefühl gab, rangniedriger zu sein, der mir das Gefühl gab, minderwertiger zu sein, ein kleiner Zuarbeiter, dem, wo kein Interesse daran bestand, dass ich wachse, sondern ganz im Gegenteil, ich sollte mir meiner Kleinwurmigkeit bewusst werden und bewusst sein. So, also das war jetzt, ich überspitze das so ein bisschen, aber es geht genauso in diese Richtung, wo es ging. Das ging immer, wenn ich mutig sein wollte, ging das dann, du kannst überhaupt gar nicht mutig sein, das kannst du nicht. Mhm. Genau, Elternverhalten, also wo Leute eher hingehen und sagen, ne?
Also in der Transaktionsanalyse, da sprechen wir immer vom Kind-Ich und vom Eltern-Ich und vom Erwachsenen-Ich. Erwachsene-Ich heißt, wenn zwei Erwachsene-Ich sich gegenüberstehen, dann sprechen die auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Respekt. Das Eltern-Ich, das spricht immer eben von oben nach unten und das Kind-Ich spricht immer von unten nach oben. Also das heißt, wenn man das Gefühl hat bei jemandem, dass man sich innerlich fast schon so verhält wie entweder ein angepasstes Kind oder ein rebellisches Kind, dann ist das eine ungesunde Beziehung im Sinne von Eltern-Ich, Kind-Ich. Was du beschreibst, ist bei den positiven Führungsvorbildern, das sind Menschen, die begegnen dir im Erwachsenen-Ich. Auch wenn sie disziplinarisch Rang höher sind, aber in der direkten Ansprache begegnen die dir im Erwachsenen-Ich. Und die schlechten Führungsvorbilder, die halten dich im Kind-Ich.
Hm. Ja, so jetzt denke ich gerade, ich stelle mir gerade vor, so der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin sagt, naja, das ist alles so ein romantisches Wachstum und so weiter und so fort. Ich habe ja nun mal Tagesgeschäft und ich habe Monatsziele und Quartalsziele und so weiter. Das ist Management und das gehört auch zu dem Job dazu. Ich glaube, ich möchte nur mal so eine Begriffsklärung machen, dass wir alle ein Ergebnis liefern müssen, steht vollkommen außer Frage. Und das organisiert zu kriegen, ist Teil des Managements. Aber wir betrachten jetzt den Leadership bezogen, diesen isolierten Teil davon, der einzig und alleine die zwischenmenschliche Beziehung beschreibt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Und eben in der Präambel mal gesagt, Leadership ist ja der gängige Begriff, aber eigentlich handelt es sich vielfalls auch häufig auch um Followership. Denn die Entscheidung, ob jemand als Leader akzeptiert ist oder nicht, trifft ja derjenige, der geführt wird. Ja. So, und dieses Vertrauen, da gehört ja auch noch dazu, wenn man mich dazu ermutigt, mutig zu sein, damit geht ja auch einher, dass ich das Vertrauen habe, aufgefangen zu werden. Das lässt mich ja mutig sein. Ja, so. Und somit treffe ich ja, also ich muss ja die Follower-Entscheidung auch treffen. Ich muss dieses Vertrauen auch treffen, dass ich aufgefangen werde. Deswegen kann ich mir das leisten, mutig zu sein. So, und das mal für die Begriffsklärung hier, weil ich halte es für einer der wesentlichen Kriterien, also auch für die von euch, diejenigen von euch, die Führungskräfte sind, gedanklich durch euer Team zu gehen und euch zu fragen, habt ihr jedem einzelnen Menschen gegenüber ein Interesse daran, dass dieser Mensch sich zur besten Version seiner selbst entwickelt? Und seht ihr eure Aufgabe darin, euch zu fragen, welchen Beitrag ihr dazu leisten könnt, dass das so ist? Ich glaube, es ist eine taffe Frage. Und gleichermaßen, wenn ihr euch auf euren Chef schaut oder auf eure Chefin schaut, zu fragen, ist das eine legitime Annahme, dass meine Chefin, mein Chef das Beste aus mir rausholen will? Ein wirklich authentisches, ernsthaftes Interesse kam.
Und ich meine, wir haben das heute zum Thema gemacht, weil wir euch bestärken wollen darin, dass ihr euch darauf verlassen könnt, auf euch, auf euer Gespür, ob eure Führungskraft ein gutes Führungsvorbild ist oder nicht. Ihr wisst es, Ihr spürt es, weil wir als Menschen ein wahnsinniges Feingefühl dafür haben, was für unsere Perspektive, unsere Sicherheit und unsere Kontrolle schädigend oder nützlich ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht hundertprozentig sicher, eure Perspektive, eure Kontrolle mit dieser Führungskraft wird immer wieder herausgefordert, dann glaubt an euer Urteil und nimmt nicht diese Führungskraft als, ich sag mal, als so ist man halt als Führungskraft wahr und akzeptiert dieses Fehlverhalten, sondern bleibt eurem Gespür treu und seid euch darüber im Klaren, dass man so nicht zu sein hat, wenn man führt, dass man auch so nicht wird, wenn man in Führung ist. Das ist immer in jeder Situation absolut falsch, weil es ist absolut wertvernichtendes Verhalten. Jetzt ist die Frage, wie geht man dann konkret damit um? Da machen wir mal eine Sonderfolge draus. Aber ihr könnt euch auf euch verlassen, wenn ihr der besten Meinung glaubt, das ist ein schlechtes Führungsvorbild, dann ist es auch so. Und dann geht hin und seid dankbar, weil ihr von diesem Führungsverhalten extrem viel lernen könnt, was ihr für euch dann auch im Tagesgeschäft direkt anders umsetzen könnt. Und seid euch wirklich darüber im Klaren, dass ihr dadurch auf einer Lernkurve sitzt, die kann man mit Geld nicht bezahlen. Jemanden zu haben als Chef, der Scheiße führt, das ist das Beste, was einem in jungen Jahren passieren kann, weil ihr dann wisst, wie es definitiv nicht zu gehen hat und könnt euch dann auf das Gegenteil konzentrieren und werdet automatisch zu viel besseren Chefs als das, was euch gerade vorgelebt wird.
Ja, also ich würde sagen, beide Zutaten sind gut. Ich glaube, ich habe sehr viel Best Practice annehmen können von den Leuten, die ich als gute Chefs gesehen habe. Ich glaube, die Dosis von beiden ist gut. Also meinen Kindern würde ich immer sage ich immer, ist gar nicht so wichtig, wie der erste Job ist, aber der erste Boss ist wichtig.
Ja.
Ja, so, also weil das auch wirklich eine Sache ist, die hat einen deutlich höheren Einfluss auf die Zufriedenheit. Wir sind so kreativ, wir können in so vielen Feldern wirken. Ja. Aber wenn wir in dem richtigen Klima wirken, mit dem richtigen Mentor, also eine gute Führungskraft ist ja auch ein Mentor. Das ist auch jemand. Das ist für mich so ein Grundbedürfnis von einem Mensch. Man sollte einen Mentor haben und Protégé haben. Ja, so. Und das sage ich auch heute mit meinen knapp 50 so. Ich habe auch ältere Leute, die meine Mentoren sind, mit denen, die ich also gerne in meinem Feld habe dafür, dass sie mir meine Wachstumsimpulse nach wie vor geben und natürlich auch das Bedürfnis zu haben, jemanden, der mich als Mentor wählen möchte, auch diese Rolle irgendwie auszufüllen. Ich glaube, das ist auch so eine Nummer, die können wir für jedem sein. Eine Ergänzung möchte ich noch gerne, was dieses Thema der persönliche Umgang damit angeht. Wir sind die Führungskraft unseres eigenen Lebens. Und wir treffen jederzeit für uns selbst die Entscheidung, ob wir Bock haben, mit diesen Menschen zu arbeiten oder nicht. Ich bin ja ein großer Alvarez-Fan, weil das ja meine Schule damals war. Und die Alvarez-Leute, die hatten total geile Werte in ihrem Programm. Das ist eine, wer love what you do and who you are doing it with. Wenn eins der beiden Faktoren nicht der Fall ist, tu dir selbst und allen anderen Gefallen und geh. Das ist ein Grundprinzip, das habe ich mein ganzes Leben beibehalten in jedem und allem. Die Lebenszeit ist zu schade dafür, um sich mit Menschen zu umfassen, dauerhaft zu umfassen, die man ja Käse findet. Ja, so. Und würde ich sagen, wenn man einen Chef hat, wo man sagt, hey, da fühle ich mich nicht wohl, absolut nicht wohl, und ich kann auch unter so einem nicht wirken. Da ist keine Form von Arbeitsplatzsicherheit, von sonst irgendwas. All diese anderen limitierenden Glaubenssätze sind, kann man alle vom Tisch wischen, weil das ist eine Entscheidung, die muss man als Leader seines eigenen Lebens, muss man die treffen und sagen, aussortieren. Ja, so.
Unbedingt.
Dann gibt es aber einen Teil da drin von Leuten, die haben eigentlich das Herz am rechten Fleck. Die wissen nur nicht wie. Also wir begegnen ja ganz oft Menschen, die einfach überfordert sind. Da habe ich einen Chef, der ist mit dem Management-Teil so Oberkante, Unterlippe. Ne? Da ist gar kein Raum dafür da, um diesen Leadership-Teil zu machen. Es ist gar kein böser Wille. Dieser Mensch könnte es vielleicht, wenn es Raum dafür gäbe. So. Und da ist auch so, dass derjenige, der geführt wird, den Führungsteil liebevoll einklagen kann.
Ja, genau.
Ja, also auch Termine zu machen, sagen, hör mal, Chef, wenn du mal Raum hast, ich brauche mal eine Stunde mit dir, auch gerne irgendwie außerhalb, wir können die Mittagspause zusammen machen oder was auch immer. Ich brauche mal eine Stunde exklusive Aufmerksamkeit. Irgendwann in den nächsten 2 Wochen, wäre schön, können wir den Termin mal buchen. Um dann den auch zu wissen, jetzt habe ich diese Stunde exklusive Aufmerksamkeit und auch darum zu bitten, dass das ist, das Forum zu schaffen, in dem man das mal skizzieren kann. Gleichermaßen diese Jahresendgespräche, die auch gerade in der Zeit wieder laufen. Ne? So. Auch die Fragen sinnvoll zu stellen, nicht nur eine Leistungsbeurteilung des letzten Jahres, sondern auch, wenn es möglich ist, mal die Frage zu stellen, wo siehst du mein größtes Wachstumspotenzial?
Ja, unbedingt. Ja, also ich komme mit Feedback sowieso nicht klar, zumal ich jetzt einfach mal unterstelle, keiner da draußen ist tatsächlich in der Lage zu reflektieren über 12 Monate beobachtetes Verhalten und dann auch über 12 Monate das entsprechend gleichzugewichten. Die meisten Jahresendgespräche beziehen sich eigentlich auf die letzten 8 Wochen, was man so gesehen hat. Und alles, was davor war, ist irgendwie von der Werthaltigkeit weit unterrepräsentiert.
Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen übrigens auch.
Ja, genau. Das ist alles Kokolores und ein Umfeld, wo ich nur einmal im Jahr gesagt kriege, wie ich war, das hilft mir absolut null. Das, was du sagst, ist, nenne ich Feed Forward. Da geht es wirklich darum zu sagen, okay, was siehst du in mir und was muss ich tun und was kannst du tun, damit ich mich in den nächsten 12 Monaten in dieses Zielbild reinentwickeln kann. Was von dem, was ich tue, sollte ich unbedingt beibehalten? Von welchen Verhaltensweisen sollte ich ein Stück weit weniger an den Tag legen? Das sind Dinge, die mir dann wirklich tatsächlich weiterhelfen. Und am besten natürlich auch einen Chef haben, der unmittelbares Feedback gibt. Aber auch da wieder das unmittelbare Feedback auch einfordern. Es spricht absolut nichts dagegen, an alle ambitionierten Projektarbeiter zum Beispiel nach Abschluss eines Projektes, einem M&A-Mandat, einem Deal, einem Steuerprüfungsmandat, was auch immer, hinzugehen und zu sagen, ich hätte jetzt gerne mal 10 Minuten mit dir und lass uns einfach mal darüber sprechen, wie das im Mandat, im Deal gelaufen ist, wie du mich wahrgenommen hast und hilf mir, an mir zu arbeiten für den nächsten Deal. Und damit habe ich dann nicht eins, sondern vielleicht 3, 5, 10 verschiedene Touchpoints im Jahr, wo ich auch unmittelbar anfangen kann, an mir zu arbeiten oder auch am Chef zu arbeiten oder an der Zusammenarbeit zu arbeiten, um mich dann tatsächlich im Laufe der Zeit deutlich zu verbessern.
Ja, denn es kam mir gerade noch der Impuls zum Thema Umgang mit der Kritik. Also wenn wir über Wachstum sprechen, ist das ja oft eine Kritik, die verpackt ist. Ja, so. Ja. Wirklich einfach zu sagen, das sind alles, sag mal, Wortgeschenke.
Genau.
Also wenn die Kritik, die ihr bekommt, nicht so ist, dass ihr was damit anfangen könnt.
Ja. Ja.
Hinzugehen und so weit nachzufragen, bis ihr verstanden habt, was es denn ist. Und auch so Sachen wie Situation, Behavior, Impact. Fällt dir eine Situation ein, wo ich ein Verhalten gezeigt habe, auf dessen Grundlage du sagst, ja, da sah ich dein Entwicklungspotenzial, dass ich nachvollziehen kann, wo derjenige herkommt. So, und dankbar dafür zu sein, dass das so ist. Wenn jemand hingeht, weil das ist auch für eine Führungskraft, ist das auch so eine Sache. Die meisten Leute reagieren halt auf Feedback immer mit einem, das ist eine ungerechtfertigte Kritik und wie wagst du es mir zu sagen, dass da was falsch war? Wir machen viel so Kumbaya, ne? So. Das ist auch so eine Geschichte. Wenn ich meine, jemandem etwas sagen zu, dann frage ich ihn vorher. Ich sage, ich hätte was für dich, darf ich dir das Feedback geben? Aber dass man so sich eine Einladung abholt.
Ja. Ja, und ich meine, ich muss auch nochmal sagen, unsere Zuhörer sind ja selber ambitionierte Führungskräfte. Und die Verantwortung, an eine Führungskraft, von ihrer Führungskraft das einzufordern, was man selber eigentlich als Standard auch im Umgang mit den eigenen Leuten ansetzt, das ist für mich schon Bürgerpflicht. Also ich kann nicht auf der einen Seite führen wollen und dann auf der anderen Seite mich schlecht führen lassen. Dann ist eigentlich auch schon das Einzige, was mir da weiterhelfen kann, ist nach oben meine Werte, meine Führungshaltung, meine Führungsleitlinien auch nach oben zu leben und entsprechendes einzufordern. Mhm. Und wenn dann das System, mein Chef und so weiter, das mit Kritik, mit Ablehnung, mit Abwertung beantwortet, dann ist spätestens dann natürlich auch der Zeitpunkt, wo ich mich fragen sollte, bin ich hier als Führungskraft tatsächlich richtig aufgehoben oder gehe ich dann nicht lieber woanders hin, wo man mich mit meinen Führungswerten auch tatsächlich haben will?
Mhm. Jetzt möchte ich noch einen Punkt ergänzen zum Thema liebevolle Grenzen. Also jetzt, wenn ich nochmal zu meinem ersten Sanierungs-MD gehe, wo ich gesagt habe, dreimal gefeuert und dreimal befördert innerhalb von einer Woche mit dem richtigen Handlungsmotiv, wenn ich bei den roten Linien, der hat immer gesagt, es gibt eine rote Linie, wenn du die überschreitest, wirst du das spüren. Hört sich jetzt erstmal wie eine Bedrohung an. Das war aber eine ganz liebevolle Flanke. Weil eine Sache, die nämlich auch super ist in so einer Führung, ist, wenn man einen Deal macht, man sagt, okay, das möchte ich von dir und ich sage, ja, das liefere ich. So, wenn man dann davon abweicht oder wenn man nicht liefert, gehört die Reaktion, die Konsequenz aus dem Regelbruch, gehört genauso zur liebevollen Führung wie das Kumbaya. Also dieses, mir ist das total wichtig, das nicht zu verwechseln mit einer guten Führungskraft ist nicht diejenige, die mit jedem und allem leichtfüßig umgeht.
Nein.
Sondern es ist auch eben die Flanken, die man setzt, die auch wirklich eine Wertedisziplin ist das eher, zu sagen, man steht für diese Werte ein. Es gehört zu einer ganz klaren Führung, dass man weiß, dafür diese Werte steht der Mensch und die werden radikal verteidigt.
Ja, also das hat auch für mich, ich bin da bei Patrick Lencioni, 5 Dysfunktionen eines Teams. Da geht es ja darum, dass die Grundlage einer High-Impact-Beziehung sozusagen, Arbeitsbeziehung, ist das Vertrauen. Und aus dem Vertrauen heraus bin ich auch in der Lage, das ist die nächste Stufe, in die Kritik miteinander zu gehen, in den Konflikt, in die Auseinandersetzung um die Sache. Und nur wenn ich einen Konflikt auch bereit bin einzugehen und streite sozusagen um die richtige Lösung und ich finde dann gemeinsam diese richtige Lösung, dann kann ich mich auch hart committen. Und nur wenn ich mich hart auf etwas committe, dann lasse ich mich dann auch zur Rechenschaft ziehen. Und nur wenn ich mich zur Rechenschaft ziehen lassen, bereit bin, mich zur Rechenschaft ziehen zu lassen, dann bin ich auch zieltreu. Und das, was du beschreibst, geht genau darauf hin. Wenn ich etwas versprochen habe zu tun und ich tue es nicht, dann ist es eine Frage des Commitments. Dann kommt mein Chef nur hin und zieht mich sozusagen, macht mich accountable für das, worauf ich mich committed habe. Und das ist notwendig, um auch zieltreu zu bleiben. Das hat nichts zu tun mit persönlicher Schelte, sondern das ist eine Absprache, die getroffen wurde, in beiderseitigem Einverständnis, um ein Ziel zu erreichen. Und wenn einer sich einseitig nicht daran hält, dann ist das Ziel in Gefahr und dann ist es ja quasi verpflichtend, darauf entsprechend einzuschreiten.
Das so, kann und jetzt machen wir das Ganze noch aufs Team.
Ja.
Ganze noch aufs Team ausweiten. Ja, denn genauso verfehlt kann dieses ganze Thema wie Wohlfühlgefühl im Team sein.
Völlig.
Also wenn ich ein Team habe von Leuten, die alle committed sind, die alle ihren Teil kennen und die sich alle auch dem Produkt unterschreiben, also dem der Ambition verschreiben, habe ich auch mit den flankierenden Maßnahmen, auch mit den klaren Regeln, eine super Team, ein super Team-Spirit. Das Toxische ist, wenn ich habe die 10 Leute, von denen du
am Anfang gesprochen hast,
wir nehmen mal so die 10 Leute-Truppe. Wenn du hingehst und du hast 5 Leute, die richtig Vollgas geben und du hast 5 Leute, du hast 3, die so ein bisschen mitschwimmen und 2, die destruktiv sind. Und man möchte aber unbedingt einen tollen Team-Spirit haben. Dann ohne diese flankierenden Maßnahmen, dann werde ich das niemals, wenn ich da einen Deckel drüber mache, von wegen ich sehe das nicht, das Fehlverhalten nicht, das sonst irgendwas, Kritik mache ich auch nicht und das Aufräumen nicht, ja. Da ist auch viel Hygiene mit drin, das aus, gehört auch mit zur Führungskraft, dafür zu sorgen, dass die Hygiene gegeben ist, dass die Leute, die da sind, auch gleichgesinnt sind in ihren Werten und den gleichen Anspruch haben. Und dann kriege ich mit all den Regelwerken auch ein super Teamspirit hin.
Da sind wir beim Vertrauen. Das ist ein Thema für eine andere Folge, weil wenn ich solche Teamdynamiken sehe, weiß ich, dass das Vertrauen in der Gruppe nicht gegeben ist. Und ja, da habe ich hier ganz andere Themen, als mich auf der Sachebene mit denen auseinanderzusetzen. Und dann ist es natürlich auch im Sinne von Abschluss schlechte Führungsvorbilder, dann ist es natürlich auch ein Verfehlen der Führung, dafür Sorge getragen zu haben, dass eine Vertrauensbasis geschaffen wurde.
Ja. Und das Ganze ist immer nur, das Konstrukt ist immer nur so gut wie das beschissenste Verhalten, was ich noch toleriere.
Ja, genau. Also, und im Sinne von nicht tolerieren, toleriert schlechtes Führungsverhalten nicht. Lasst euch nicht weismachen, dass beobachtetes schlechtes Führungsverhalten, ich sag mal, richtig ist und auch so gemacht werden kann. Glaubt an eure Gefühle, und wenn ihr euch schlecht fühlt, dann hat das einen Grund, und dann ist das ein Signal, über eure eigene Führungssituation nachzudenken. Und insofern, ich sag mal, die Fahne hochzuhalten für alle die, die euch ein gutes Gefühl in der Führung geben, weil die machen es tatsächlich auch richtig. In dem Sinne, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, gerne auch kommentieren, gerne Jörg und mich auch ansprechen, wenn ihr Themenvorschläge habt, Dinge, die aus eurem Alltag immer wieder hochkommen, die nehmen wir gerne auf und auch gerne mit euch mal ins Gespräch. Also wenn einer von euch gerne mal Lust hätte, Gast zu sein bei uns, um seine eigenen Themen vorzustellen und mit uns zu besprechen, dann würden wir das natürlich total abfeiern. In dem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten Folge und bye bye.
Ciao. Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao.